Vis-à-vis.
Herr Professor Butterwegge, vor einem Jahr, Anfang April 2023, ist die Corona-Pandemie in Deutschland offiziell für beendet erklärt worden. Und aus diesem Anlass wurde in den letzten Wochen ja verschiedentlich Bilanz gezogen, was die Maßnahmen angeht, auch was die Folgen angeht. Was ist Ihre Bilanz?
Ich habe mich am Anfang der Pandemie gefragt, wie wird Covid-19 sich auswirken auf die Gesellschaft, auf die Sozialstruktur? Wird die Ungleichheit, die ich ja schon lange vorher analysiert hatte, wird die steigen oder wird die vielleicht sogar durch eine solche Pandemie verringert? Wir wissen, dass die Pandemie, die wir erlebt haben, alle zusammen, die Covid-19-Pandemie, Corona, dass die polarisierend gewirkt hat. Auf der einen Seite wurden die Armen besonders getroffen. Das gilt jetzt für Menschen, die harte Arbeitsbedingungen hatten, die in den Fleischfabriken tätig waren, eng am Band zusammenarbeiteten, auch in Gemeinschaftsunterkünften eng untergebracht waren, die mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren mussten, während diejenigen, die materiell besser gestellt waren, hatten diesen Zwang gar nicht, ins Büro zu fahren und wenn, dann höchstens mit dem eigenen Pkw oder mit dem Chauffeur. Und dasselbe gilt auch für die wirtschaftlichen Folgen. Die einen haben daran verdient, ich denke jetzt ganz besonders an die Lebensmitteldiscounter, weil andere Menschen, denen ging es schlechter und die haben dann mehr beim Lebensmitteldiscounter gekauft. Der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, der soll nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins Forbes um 14,2 Milliarden US-Dollar reicher geworden sein während der Covid-19-Pandemie. Und das Dritte, was ich untersucht habe, war so die Ebene der staatlichen Hilfen. Weil man denkt ja jetzt, der Sozialstaat gleicht diese wachsende Ungleichheit während so einer Epidemie, während so einer Krisensituation aus. Aber er hat sich vor allen Dingen darum gekümmert, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Da ist gleich im März 2020, unmittelbar nach Beginn der Pandemie, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt worden mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro. Da sind so Firmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, wie TUI, wie die Lufthansa unterstützt worden. Ist gar nicht falsch, wenn der Staat zum Beispiel dafür sorgt, dass keine Arbeitsplätze verloren gehen oder nicht so viele, wie es sonst vielleicht in einer solchen Krisensituation passieren würde. Aber in diesem Volumen zu helfen, denjenigen, die eher materiell gut gestellt bzw. reich oder wie ich es nenne, hyperreich sind. Und auf der anderen Seite wurde für Hartz-IV-Bezieher, die natürlich auch mehr Kosten hatten, weil sie Desinfektionsmittel kaufen mussten, weil sie Tests und anderes bezahlen mussten. Auch die Lebensmittelpreise stiegen damals schon. Die Hartz-IV-Bezieher bekamen 14 Monate später, im Mai 2021, von der Bundesregierung eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Und da sieht man, wie selbst der Staat, der eigentlich vom Grundgesetz die Aufgabe hat, soziale Unterschiede und Gegensätze auszugleichen, dass selbst der Staat diese Polarisierung während der Pandemie vorangetrieben hat.
Aber Herr Butterwegge, es gab ja viele Entlastungspakete, also Heizkostenzuschüsse, BAföG-Zuschüsse, das 9-Euro-Ticket mal so als Beispiel genannt. Hat das alles nichts gebracht?
Na, zum Teil hat es sicher was gebracht. Also das 9-Euro-Ticket zum Beispiel habe ich ausgesprochen positiv gewertet. Da wurde zum ersten Mal auch für Menschen, die wenig Geld haben, die Möglichkeit geschaffen, vielleicht Freunde und Verwandte in anderen Bundesländern zu besuchen. Das war sicherlich sehr positiv, aber das 9-Euro-Ticket war ja nur die Kompensation für den Tankrabatt, der nun wieder denjenigen zugute kam, die schwere Autos hatten, die viel fuhren und deren Autos eben viel verbrauchten. Und auch andere Hilfen, die Sie angesprochen haben, waren zum Teil nicht so konstruiert, dass wirklich den von Armut Betroffenen geholfen wurde. Nehmen wir mal die Strom- und Gaspreisbremse. Wer jetzt ein großes Haus oder eine Villa mit Swimmingpool und Sauna hatte, der bekam von der Bundesregierung da sehr viel mehr erstattet als die Familie, die eng bedrängt in der Zwei-Zimmer-Wohnung im Hochhaus lebte. Und insofern hätte ich mir gewünscht, dass man stärker diese sozialen Unterschiede in der Gesellschaft ausgeglichen hätte. Stattdessen hat man aber zum Teil sehr pauschal die Hilfen so konstruiert, dass sie entweder allen gleich oder manchmal sogar den Bessergestellten noch mehr halfen.
Status quo ist jetzt, dass diese Zahlen kamen gerade raus, dass 21,3% der Minderjährigen, also gut 3 Millionen Kinder, in armutsgefährdeten Familien aufwachsen und Alleinerziehende aktuell ein Armutsrisiko von 42,3% haben. Also die Zahlen haben sich auch jetzt ein Jahr nach der Pandemie nicht stabilisiert. Was bedeutet das für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft?
Der gesellschaftliche Zusammenhalt, der hängt meiner Meinung nach sehr stark davon ab, wie die Gesellschaft mit Ungleichheit umgeht. Wenn die Kluft zwischen Arm und Reich sich so wie während der Pandemie, aber auch danach während der Energiepreisexplosion und der Inflation, wenn sich diese Kluft vertieft, dann schwindet der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und deswegen muss man da ansetzen. Deswegen muss man die Armut bekämpfen und man muss, um die Armut wirksam bekämpfen zu können, meiner Meinung nach auch den Reichtum antasten. Also die Wohlhabenden und Reichen und die ganz Reichen stärker besteuern und mit den entsprechenden Mitteln, die der Staat einnimmt, dann auch wirklich dafür sorgen, dass die betroffenen, hauptbetroffenen Gruppen, die Sie genannt haben, also Kinder und Jugendliche, wenn da über 20% der jungen Menschen sozial abgehängt werden, und das beobachte ich ja schon seit 3 Jahrzehnten, dann bedeutet das für die Gesellschaft, dass sie auseinanderdriftet, dass da Menschen aufwachsen, die wenig Perspektiven haben, die keine soziale Teilhabe, keine kulturelle Teilhabe haben. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft sicherlich insofern problematisch, als der soziale Friede auf dem Spiel steht. Und deshalb meine ich, wäre es die Aufgabe jeder Regierung, egal wie sie zusammengesetzt wird, sehr viel konsequenter zum Beispiel Familienarmut zu bekämpfen. Mit der Kindergrundsicherung gibt es einen solchen Ansatz, aber die steht jetzt auf der Kippe. Und ich fürchte, dass sie am Ende scheitert. Sie ist ja schon im Grunde nur noch eine Schrumpfversion des ursprünglichen Konzepts.
Also das ursprüngliche Konzept war ja eben die Zusammenfassung von Kindergeld, Kinderzuschlag, einem Teil des sogenannten Teilhabepakets. Und eigentlich sollte auch die Summe der finanziellen Unterstützung für Kinder in diesem Zuge erhöht werden. Und jetzt, Sie meinen alles nur ein Rohrkrepierer?
Ja, es sieht leider so ein bisschen danach aus, weil das Gesetz, das jetzt schon ja zusammengestampft ist, auf 2,4 Milliarden Euro mehr kosten. Wenn man sieht, dass für die Bundeswehr über Nacht 100 Milliarden Euro zur Verfügung stand im Sondervermögen. Und wenn man sieht, dass auch große Firmen, Konzerne, die hohe Profite machen, dass die, wenn sie sich irgendwo ansiedeln, mit Milliardensummen unterstützt werden, da frage ich mich zumindest, wäre es nicht sinnvoller, dieses Geld auszugeben, um Familienarmut zu bekämpfen? Und das macht man nicht, sondern an dieser Stelle, das Gesetz muss ja noch durch den Bundesrat, wo die Union schon angekündigt hat, dass sie kein Freund dieser Kindergrundsicherung ist. Da kann man sich vorstellen, dass am Ende ein Kompromiss herauskommt, der den Familien nicht wirklich hilft. Weil mit dem, was es da bisher gibt, da kann man so vielleicht gerade über die Runden kommen. Also man verhungert nicht, aber man hat nicht die Möglichkeit, in dieser wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben. Und ich glaube, das ist für Kinder ganz besonders wichtig, weil die vergleichen sich immer mit Gleichaltrigen. Und zwar nicht in Bangladesch oder in Burkina Faso. Den Kindern dort geht es sicherlich viel, viel schlechter, sondern sie vergleichen sich mit ihren Spielkameraden hier. Und da stellt man fest, dass auch in der Mittelschicht natürlich sehr viel Wohlstand existiert, der aber für andere dann etwas ist, was sie nur bei anderen Kindern sehen. Und ich glaube, darunter leiden natürlich Menschen, die sich von Anfang an, gleich von Kindheit an, als sozial benachteiligt erleben.
Wie müsste belastbare und verlässliche Unterstützung für Familien aussehen? Also Sie sind gegen das Gießkannenprinzip erstmal.
Ja, das Gießkannenprinzip, da müsste stattdessen gezielter, passgenau, wie ich sage, der Wohlfahrtsstaat agieren mit seinen Sozialleistungen. Und das heißt, man müsste eben großzügiger sein, etwa in der Kindergrundsicherung oder beim Bürgergeld, weil da leben natürlich die Menschen, denen es wirklich schlecht geht, obwohl so in der öffentlichen Meinung verbreitet wird. Das Bürgergeld ist eine Luxusleistung und diejenigen, die es bekommen, die gehen nicht mehr arbeiten. Arbeit lohne sich nicht mehr. Das sind ja so die Parolen, die durchs Land geistern. Und ich glaube, dass diese Form der Propaganda verfängt. verdrängt bei den Menschen. Statt das Umverteilung von oben nach unten, wie ich sie für richtig halte, wenigstens mal angedacht wird und in unserer natürlich stark auch durch den Neoliberalismus geprägten Gesellschaft scheint dieses Ellenbogenprinzip so stark zu sein, dass Solidarität immer mehr in den Hintergrund gerät.
Und was glauben Sie, wie könnte man diesen Sinn für Solidarität wiederherstellen?
Ich sage Ihnen mal ganz offen, ich habe kein Patentrezept. Aber ich finde, dass wenn auf der einen Seite wir sehen, dass es 14,2 Millionen Menschen gibt, die von Armut entweder betroffen sind oder gefährdet sind, wie das etwas verharmlosend genannt wird, das bedeutet, dass man als Alleinstehender weniger als 1.186 Euro im Monat zur Verfügung hat. Und auf der anderen Seite gibt es 5 Familien im Land, die 250 Milliarden Euro Privatvermögen besitzen. Das ist mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, mehr als 40 Millionen Menschen. Da wäre es doch angebracht, dass man mal diejenigen, die sich das wirklich leisten können, und nur um die geht es, dass man die meinetwegen mit einer Wiedererhebung der Vermögensteuer, mit einem höheren Spitzensteuersatz, als wir den jetzt haben, zur Verantwortung zieht, mehr finanzielle Verantwortung übernehmen lässt und dann mit dem Geld dafür sorgt, dass zum Beispiel die Kitas und die Schulen besser ausgestattet sind, dass es besser mit Personal versorgt wird, dieser Bereich, dass die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ausgebaut wird. Das ist für arme Familien auch sehr wichtig, aber sie brauchen eben auch Geld aus der Kindergrundsicherung, aus dem Bürgergeld, weil was nützt es denn, wenn man eine gut ausgestattete Schule, was ja gerade in den Vierteln kaum der Fall ist, wo die Armen wohnen, aber selbst wenn sie die hätten, die armen Kinder, was nützt ihnen das denn, wenn die Familien eben die Kinder nicht gesund ernähren können, nicht gut kleiden können und auch an kultureller Teilhabe es mangelt? Man braucht Geld für alles und dieses Geld, finde ich, müssten alle Familien und alle Kinder in einem so reichen Land bekommen.
Sie haben eben die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr angesprochen. Weniger für die Bundeswehr oder gar nichts? Was schlagen Sie vor?
Naja, gar nichts. Sie bekommt schon jetzt 52 Milliarden Euro pro Jahr. Ich finde, da wird mit dem Sondervermögen und jetzt der Vorstellung des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius, bis zum Jahr 2028 den Rüstungshaushalt um weitere 35 Milliarden Euro pro Jahr zu steigern, da wird eine Vorkriegs Stimmung erzeugt und so getan, dass nach diesem verlustreichen Angriffskrieg der Russen, dass sie mit ihrer Armee in 3 Monaten oder in 3 Jahren vor Berlin stehen könnten. Selbst wenn sie das wollten, wäre das völlig ausgeschlossen. Also die USA haben zehnfache höheren Rüstungsetat als Russland und auch die westeuropäischen NATO-Staaten haben einen höheren Rüstungsetat zusammen, als der ganze russische Haushalt beträgt. Also es wird da natürlich auch im Interesse von großen Rüstungskonzernen, die Gewinner dieser Stimmung sind, wird meiner Meinung nach der Bevölkerung eingeredet, dass da unmittelbar eine Bedrohung bevorstehe.
Und weniger Unterstützung dann für die Ukraine?
Naja, mit Waffenlieferungen habe ich ja auch in dem Buch begründet, so meine Probleme. Solidarisch zu sein mit der Ukraine, das ist wichtig, die zu unterstützen, auch diejenigen, die geflüchtet sind, hier gut aufzunehmen. Aber das gilt auch für andere Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen. Die sollte man nicht ertrinken lassen und die ukrainischen Flüchtlinge gleichzeitig in den Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme aufnehmen, sondern da sollte man alle Flüchtlinge gleichstellen. Man sollte aber nicht mit Waffen diesen Konflikt weiter anheizen, sondern ich bin der Meinung, man muss zu einem friedlichen Zusammenleben in Europa wieder kommen und das geht nicht mit dieser Abschreckungslogik. Wohin führt das denn? Das führt am Ende zur Zerstörung der Welt, weil nichts ist schädlicher für die Umwelt und das Klima und die Natur als das Militär. Und deshalb, finde ich, muss diese Rüstungsspirale durchbrochen werden. Und das kann man nur, wenn man auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg versucht, durch Verhandlungen zu Frieden zu kommen. Nicht im Sinne eines Friedens, der die Ukraine demütigt, aber eines Friedens, der ein Kompromiss ist und der ein friedliches Zusammenleben in Europa wieder möglich macht.
Bei Verhandlungen hat die Ukraine nun allerdings nicht viel in den Händen, außer ihrer eigenen Souveränität.
Ne? Naja, dahinter stehen ja nun die USA, die gerade 61 Milliarden Dollar bewilligt haben für die Ukraine. Und dahinter steht die gesamte Europäische Union. Also es ist ja nicht so, als wenn die Ukraine wehrlos dastünde, wenn sie verhandelt, sondern dahinter stehen ja mächtige Staaten. Deswegen kann Russland nicht zu einem Diktatfrieden kommen, sondern es natürlich muss nach diesem langen Krieg, der doch auf beiden Seiten zu Verheerungen und zu Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Toten geführt hat, der muss doch von beiden Seiten irgendwann übergeführt werden in einen Zustand, dass wieder miteinander gesprochen und verhandelt wird. Und immer weiter Waffen zu liefern, immer schrecklichere Waffen, das ist der völlig falsche Weg, der aber leider von den politisch Verantwortlichen offensichtlich auf allen Seiten begangen wird.
Wie optimistisch sind Sie, dass Deutschland oder auch Europa aus dem Krisenmodus mittelfristig wieder rauskommt?
Wenn weitere Pandemien drohen, wenn die Inflation, die ja jetzt sich offensichtlich etwas beruhigt hat, wenn die fortbesteht oder aber wieder neu aufflammt, dann wird es natürlich gerade für Arme immer härter, das Leben, und auch die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck, was dann natürlich auch zu politischen Verwerfungen führt. Ich denke, dass das Ausfransen des etablierten Volksparteiensystems der alten Bundesrepublik, dass die Stimmengewinne der AfD, dass all das mit Verunsicherung zu tun hat, gegenwärtig kann man eher pessimistisch sein, aber ich gehöre eigentlich zu denjenigen, die sich ja auch mit diesem Buch versuchen, daran abzuarbeiten und für eine Veränderung einzutreten. Und ich will mit einem Zitat von Bertolt Brecht vielleicht fortsetzen, der gesagt hat, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren und deswegen wäre es falsch zu resignieren.
Herzlichen Dank, Professor Christoph Butterwegge.
Bitte schön, Frau Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.